Genau wie ihr sehr gespannt bin auf den Verlauf des Seminars, denn es ist das erste Mal, dass ich zu diesem schlussvollen Thema etwas sage. Ich habe in meinem spirituellen Leben immer die Notwendigkeit gesehen, mich im Krishna-Bewusstsein oder im spirituellen Bewusstsein zu vertiefen. Und besonders in der heutigen Zeit, wo so viele äußere Veränderungen entweder stattgefunden haben oder noch stattfinden, habe ich die große Notwendigkeit gesehen, innerlich zu einer Stabilität zu kommen. Und da habe ich viel darüber nachgedacht, wie ich in meinem spirituellen Leben ein bisschen mehr ein innerer Mensch werden kann. Ich glaube, wir alle spüren intuitiv, wenn wir es schaffen könnten, innere Menschen zu werden, die nicht so sehr von äußeren Faktoren abhängig sind, dann würde es in unserem Leben viel, viel besser vorangehen. Der Tempel des Herzens ist ein Seminar, was versuchen will, den meditativen oder kontemplativen Pfad aufzuzeigen, der zu unserer eigenen spirituellen Mitte führt. Der Tempel des Herzens sagt auch aus, dass wir nicht abhängig sind von einem äußeren Tempel, äußeren Gebäuden, äußeren Umständen, um spirituelles Leben zu praktizieren. Wenn wir einen Tempel im Herzen gebaut haben, einen inneren Tempel, den wir jederzeit aufsuchen können, jeder von uns sollte diesen Ort in seinem Leben haben, diesen spirituellen Ort, den er jederzeit aufsuchen kann, auch in der hektischen Zürcher Großstadt, auch in der etwas schwierigen, in schwierigen Beziehungen vielleicht, auch wenn der Klima mal ein bisschen unerwünscht ist. Wer den Tempel des Herzens gebaut hat, wird unabhängig von äußeren Umständen und von äußeren Einflüssen. Es gibt für diesen Tempel des Herzens, sagen wir mal, ein Beispiel in der Vaishnava-Geschichte, was mich damals sehr inspiriert hatte und was ich damals nahm, um mich mit diesem Thema mehr zu beschäftigen. Es gab einmal, so heißt es, einen reichen Landbesitzer, Lala Babu, der von einem Tag auf den anderen alles aufgab. Er war in einer Sänfte auf einem Wege, er wurde gerade zum Ganges heruntergetragen, er rauchte eine Hukka, er war also nicht drogenfrei zu der Zeit, und vor ihm tanzten wunderschöne Tänzerinnen auf und ab, und die Leute, da waren Angestellte, Schmeichler, die ihm Schmeichelreden hielten. Er muss vielleicht der glücklichste Mann seiner Zeit gewesen sein. Er hörte dann aber, als die Abenddämmerung einsetzte, ein kleines Mädchen, das ihrem Vater sagte, Bella Hollow. Bella Hollow heißt, lass uns nach Hause gehen. Sie meinte damit, dass jetzt die Zeit des Fischens beendet sei, dass sie rechtzeitig vor Einbruch der Nacht nach Hause kommen sollten. Aber als Lala Babu das hörte, lasst uns nach Hause gehen, war das für ihn ein Aufruf, sein materielles Leben zu beenden und in die spirituelle Heimat zurückzugehen. Er löste sein Riesenanwesen auf und baute in Vrindavan einen großen Tempel, den man heute noch besuchen kann. Den Tempel von Krishna Chandrama. Es ist ein wunderschöner Tempel und ich möchte euch alle bitten, wenn ihr bei eurem nächsten Vrindavan-Besuch dorthin kommt, auf alle Fälle da mal vorbeizugehen. Gewissen Zeit, er hatte schon sehr viel Fortschritte gemacht, er lebte als Bettler in Vrindavan und ging von Tür zu Tür, erschien plötzlich Krishna vor ihm und sagte zu ihm, ich möchte euch das wörtlich vorlesen, Lala Babu, ich möchte noch etwas anderes von dir haben. Obwohl es nichts gibt, was ich eigentlich nicht habe, sagt Krishna. Und obwohl es keinen Ort gibt, wo ich nicht lebe, gibt es doch einen Ort, den du für mich noch einrichten musst. Nicht den Tempel außerhalb, sondern den Tempel in deinem Herzen. Ich möchte in diesem Tempel, oder ich liebe es in diesem Tempel, dem Tempel des Herzens, liebe ich es mehr darin zu leben, als auf dem Vaikuntha-Planeten. Du hast so viele Tempel im Äußeren errichtet. Mach jetzt endlich einen in deinem Herzen, sodass ich da ewiglich leben kann. Ich finde es eine sehr berührende Sache. Als ich das hörte, war ich sehr, sehr begeistert und inspiriert. Ich habe überall Vorlesungen und Vorträge, und wo immer ich denn ankam, wurden Kuchen gebacken. Ich schicke euch mal die Bilder rum. Aus einem Herzen, hier in Serbien, Spirit Soul, be smart, build Krishna's temple in your heart. Spirituelle Seele, sei schlau, bilde Krishna's temple in deinem Herzen. Ihr könnt es mal sehen. Bitte die Bilder an mich zurück, ich brauche die noch weiter für die Seminare. Die Devotees, zu denen ich sprach, in unseren Tempeln, waren sehr, sehr begeistert. Ich stellte bald fest, dass die eigentlich darauf gewartet hatten, auf eine Technik oder ein Prozess, der es einem hilft, seine eigene innere spirituelle Mitte zu finden. Zum Beispiel habe ich gerade einen Brief gekriegt aus Serbien. In Serbien hatten wir einen Tempel in Belgrad, und der ist entweder angebombt oder zerbombt worden, das weiß ich noch nicht genau. Und die Devote, da kann man jetzt nicht mehr so richtig drin leben, hörte ich. Und ein Devote sagte mir, ich bin so dankbar, dass du damals darüber gesprochen hast, dass wir einen Tempel im Herzen bauen können. Denn jetzt ist das Dach von dem anderen Tempel aufgelöst, es gibt ihn nicht mehr. Jetzt haben wir aber einen besseren Tempel, den wir jederzeit besuchen können. Ich dachte viel darüber nach, habe dann mein eigenes Baubuch entwickelt für den Tempel im Herzen, und irgendwann einmal mit Krishna Chandra darüber gesprochen. Er sagte, nach dem letzten Seminar hier in Elm, Reise in die spirituelle Welt, sollten wir doch mal wieder ein Seminar machen. Was hast du denn für Themen? Ich sagte, ich habe eigentlich nur ein Thema im Augenblick. Ich habe viele Seminare anzubieten, die ich schon gegeben habe, ungefähr 7. Aber das, was ich eigentlich denke, jetzt mitzuteilen, wo ich richtig voll und ganz dahinter stehen kann, ist das Thema der Tempel im Herzen. Oder ganz einfach gesagt, die Hilfe, die man geben kann, um spirituellen Menschen einfach zu helfen, sich zu verinnerlichen und eben diese Insel oder diesen Platz im Herzen aufzubauen, den sie jederzeit aufsuchen können. Und Krishna Chandra war sofort begeistert und sagte, das müssen wir machen, ein solches Seminar, nur das. Und hat sich dann sehr dafür eingesetzt, sodass wir heute alle hier sein können, in diesem Raum, der mal so richtig voll ist. Das ist richtig schön. Wir sind richtig vertraut miteinander. Wir werden sicherlich vertraut miteinander werden, weil wir so viele neue Leute neben uns sitzen haben. Ich bin also sehr, sehr enthusiastisch dafür. Ich möchte aber vorher, bevor ich anfange, etwas sagen. Dies ist ein hochspirituelles Seminar, wo bestimmt tiefe spirituelle Dinge vermittelt werden. Ich möchte euch bitten, dieses Seminar zu besuchen, nicht als spirituelle Rucksacktouristen, die mal so durch die Gegend schnuppern und ach, die mal da und so weiter. Versucht bitte, die Inhalte oder Erkenntnisse zu nehmen. Ich sehe, dass manche von euch Notizbücher dabei haben. Das ist eine gute Erfindung, weil wir so leicht vergessen in dieser Zeit. Versucht, die Dinge, die euch interessieren, aufzunehmen und dann vor allen Dingen in eurem Leben umzusetzen. Ich möchte euch alle bitten, zu Anfang meines Seminars etwas Ungewöhnliches zu tun, zu vergessen, woher ihr kommt, den Alltag der letzten Woche, die Prüfungs-, vielleicht haben manche von euch Prüfungen gemacht, einfach mal zu vergessen und jetzt ganz und gar hier bei dem Seminar zugegen zu sein, wie Schatzsucher, die keine Sekunde vergeuden und einfach bemüht sind, den Schatz zu heben, das heißt spirituelle Erkenntnisse zu machen. Außerdem möchte ich euch um etwas anderes bitten. Ich möchte euch bitten, dass wir die Zeit über, die wir haben, das ist nun heute und morgen, uns als eine kohärente Gemeinschaft empfinden. Wir kennen uns zwar noch nicht alle, ich kenne auch noch nicht, ihr kennt mich auch noch nicht und ich kenne euch auch nicht alle, aber wir sind jetzt für anderthalb Tage eine Gemeinschaft, eine spirituelle Gemeinschaft, die eine unglaubliche Dynamik entfalten kann, wenn es uns gelingt, uns als Gemeinschaft zu verstehen. Ich möchte also euch inspirieren, zwischen den Pausen, die wir öfters einlegen werden, Gemeinschaft vielleicht miteinander zu pflegen, euch auszutauschen, zu reden, Dinge zu vertiefen und so weiter. Ich möchte euch auch an eine kleine Sache erinnern. Wir werden öfters Pausen machen und nachdem eine Pause zu Ende ist, unser Markus, hat sich bereit erfunden, der Pausenmann zu sein, der Gongmann zu sein, auf den Gong schlagen. Ich möchte euch dann bitten, alle dann, so wie ihr das hört, alle stehen und liegen zu lassen, euch vielleicht noch höflich den Satz zu Ende zu bringen, den ihr gerade habt, und gleich zu kommen. Da wir nämlich so viele sind und der Raum eng ist, ist es ein gewisses logistisches Problem, so viele Leute immer rein und raus zu befördern. Also ein verkehrstechnisches Problem. Und wenn ihr nicht zügig fahrt, wie sozusagen, dann dauert es lange, bis der Raum gefüllt ist. Ich will gleich dem Markus für Anfang diesen tollen Gong geben. Ich sage dir dann genau, wie lange die Pausen sind. Das kündigt dann an, wie lange die Pausen sind. Und das musst du zur Kenntnis nehmen und auf deiner Uhr dann abstoppen. Gut, bevor wir anfangen, möchte ich euch jetzt bitten, euch das Thema ein bisschen zu bewegen im Herzen. Dreht euch um zu eurem Nachbarn bitte und spricht mit ihm vor 5 Minuten ungefähr, was ihr euch unter dem Seminar erhofft, was ihr euch schon selber Gedanken gemacht habt über das Thema, zum Thema Tempel im Herzen. Was versteht ihr darunter? Bespricht es mit eurem Nachbarn und so weiter. Ihr werdet euch und so weiter. Das wird euch helfen, selber ein bisschen den Geist in Gang zu bringen. Ich werde das übrigens öfters machen, solche Anregungen, dass der Geist in Gang gesetzt wird. Arbeitet. Können wir uns vielleicht sogar sehr intensiv bemühen in unserem spirituellen Leben, aber eigentlich nicht zu einer wirklichen einem wirklichen Erfolg kommen. Ich möchte deswegen zuerst ein bisschen über den Geist sprechen, den wir ja einsetzen werden als Instrumentation oder Instrument für die Meditation. Ich möchte euch einen kleinen Vortrag geben zur Eröffnung, der heißt Die Macht des Geistes. Als wir Kinder waren, kam mein Vater eines Tages nach Hause, er arbeitet bei der Bundesbahn, und sagte zu uns allen, er hätte etwas Unglaubliches erlebt und er müsste das jetzt mit uns teilen. Sie hatten einen Kühlwaggon gehabt, der so Obst frisch halten sollte und alles Mögliche, was frisch zu halten ist, auch unerwünschte Speisen. Und der musste also repariert werden. Der Waggon war auf ein Nebengleis gefahren worden und der Elektriker war gekommen und hatte sich an die Reparaturarbeiten gemacht. Leute hatten das nicht gewusst und hatten aus Versehen die Waggontür zugeworfen und den Elektriker in dem Kühlwaggon eingeschlossen. Und der Elektriker wusste vermutlich, dass er höchstens 5 oder maximal 6 Stunden in einem geschlossenen Wagen existieren konnte, bevor er sterben würde, einen Erfrierungstod sterben würde. Nach 7 Stunden oder so fand man ihn. Er hatte zufällig die Tür von außen geöffnet, konnte sie nur von außen öffnen, nicht von innen. Und da lag er mit allen Symptomen des Erfrierungstodes. Was man aber auch rausbekam, war, dass die Elektrizität nicht an war. Es war Sommertemperatur in dem gut belüfteten Kühlwaggon. Er hatte jedoch gedacht, ich erfriere zu Tode. Und weil sein Geist so stark ist, hat er im physischen Körper sämtliche Symptome des Erfrierungstodes gemacht. Also kein Kreislauf, blaue Hände, blaue Lippen und ein erfrorenes, es ist zu kalt auf den Lippen. Nicht? Also so stark ist der Geist. Die Bhagavad Gita sagt uns, in dem bekannten Sanskrit-Schloka, Sadatat Bhava Bhavita, worauf auch immer der Geist gerichtet ist, genau das wirst du in deinem Leben erlangen. Warum ist einer von uns ein Physiker, weil er den Geist darauf gerichtet hat? Warum ist ein anderer von uns ein Musiker, weil er den Geist darauf gerichtet hat und das wirklich wollte? Warum seid ihr alle hier? Weil ihr den Geist darauf gerichtet habt, hierher zu kommen und so weiter. Was immer du in deinen Geist hineintust, wird sofort bestimmen, was du werden willst. Was du werden wirst in diesem Leben und schon dann im nächsten Leben. Prabhupada hat einmal geschrieben, der Geist ist launisch und deshalb ist es notwendig, ihn dazu zu bringen, an Krishna zu denken. Ein oft angeführtes Beispiel in diesem Zusammenhang ist das der Raupe. Denn ebenso wie die Raupe einfach dadurch, dass sie ständig daran denkt, ein Schmetterling zu werden, noch im selben Leben in einen Schmetterling verwandelt wird, so können auch wir, wenn wir ständig an Krishna denken, mit Sicherheit am Ende unseres Lebens die gleichen körperlichen Eigenschaften erlangen wie Krishna selbst. Ihr könnt Götter werden, wenn ihr es schafft zu meditieren. Nicht Gott, aber Teile von ihm. Göttlich werden, ist vielleicht besser gesagt. Das ist das Beispiel, wir lernen hier also ein bisschen esoterische Biologie, ist die Raupe, die sich anscheinend vorstellt, ich werde mal ein Schmetterling werden. Und durch die Meditation wachsen ihr dann irgendwann einmal Schmetterlingsflügel und sie verlässt den einengenden Kokon, um als Schmetterling in der Frühlingsluft zu taumeln. So können auch ein Mensch, wenn er es schafft, die Meditation in den Geist zu kriegen, sein ganzes Dasein zu verändern. Leute werden nicht nur sagen, du handelst jetzt ganz anders, die werden auch sagen, du siehst ganz anders aus. Zum Beispiel, uns geht es immer so, ein Hare Krishna kann sich versuchen zu verkleiden mit Perücke und Schlips und Kragen. Gadadha macht das manchmal. Aber der fällt trotzdem auf, weil durch die Meditation in seinem Herzen geht eine solche Atmosphäre von ihm aus, dass es sichtbar ist. Freunde haben euch vielleicht auch schon gesagt, du hast dich äußerlich verändert. Das wird man euch sagen. Wenn ihr anfangt, über Krishna zu meditieren, über spirituelle Dinge zu meditieren, wird sich euer Äußeres, nicht nur eure Physik, also das Äußere, sondern euer ganzer Lebenswandel, eure ganze Erscheinung im Leben verändern, sodass ihr am Ende des Todes dann, am Ende des Sterbens, wollte ich sagen, zu Krishna zurückgehen könnt, weil ihr ein spirituelles Dasein entwickelt habt, schon in diesem Leben, und auf diese Art und Weise zum Höchsten zurückkommen. Es ist nicht so einfach zu meditieren oder den Geist auf Krishna zu richten und ein Tempel im Herzen zu errichten. Warum? Weil unser Geist der Speicher ist von unserer ganzen Erfahrung und Erlebnissen. Nicht nur Gedanken und Erlebnissen, die wir in diesem einen Leben gemacht haben, sondern Erfahrungen, die wir in einem anderen Leben gemacht haben. Ich schaue immer so auf mein Flipboard, was denn kommt. Diese Sache, ich würde es am liebsten aufmalen, aber ihr könnt es auch in euren eigenen Geist malen. Jede Erfahrung, die wir machen, hinterlässt Sanskaras oder Eindrücke, die unser ganzes Wesen bestimmen. Diese Eindrücke lassen sich mit einem Flussbett vergleichen, das ja auch ein Eindruck in einer Landschaft ist. Das ganze Wasser, was in einem Tal so längs kommt, wird immer den Weg des Flussbettes nehmen, weil hier die Eindrücke drin sind. So sind auch alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, Gedanken, die wir gedacht haben, wie Eindrücke, die uns, wie soll ich mich ausdrücken, gedanklich bestimmen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Angenommen, wir hören jetzt plötzlich ein Donnergrollen, dann wird sofort in unserem Geist das dort gespeicherte Bild, abgespeicherte Bild eines Blitzes oder einer Gefahr auftreten und wir werden zusammenschrecken. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Vorzüge einer mit Kapern gewürzten Pizza erzählen würde, würde sofort ein bestimmtes, angenommen ihr mögt Pizza gerne, oder ihr verabscheut Pizza auf Äußerste. Also wenn ein tiefer Eindruck mit dieser Sache da ist, kann ein Bild entstehen. Brauchen wir das Wort zu sagen, Pizza. Sofort kommt ein Bild von innen heraus, das durch dieses, weil hier ein Eindruck in unserer Psyche verankert ist. Ich brauche nur zu sagen, Ozean. Sofort entsteht vor eurem Bild, vor euren Augen ein Bild. Ich kann auch sagen, Leid. Und sofort denkt ihr vielleicht dran, oder als ich mir den Finger neulich in der Autotür geklemmt habe, oder als ich mit meinem Auto, das ganz neu war, gegen einen Bordstein geschrammt war. Nicht alles, was wir erfahren, auch die kleinen, selbst banalen Dinge in unserem Leben, hinterlassen einen Eindruck, der nach gewissen Gesetzmäßigkeiten wieder zum Vorschein kommen. Diese Eindrücke entscheiden, wie wir in unserem Leben an unser Leben herandenken. Was oft gemacht wird von einem, Bhakti Charumara hat einmal darüber gesprochen, das hatte mich sehr beeindruckt. Ich zum Beispiel frage, was ist das? Dann sagen manche von uns, das ist ein fast leeres Glas. Diese Menschen sind so trainiert in ihrem Leben, überall den Fehler zu finden, überall die Schwierigkeit zu sehen. Andere jedoch würden sagen, oh, hier ist noch Wasser drin, toll. Das sind Menschen, die haben nicht so, die haben es gelernt aus ihrem Leben, immer wieder etwas versuchen zu unternehmen und zu machen. So die Art und Weise, wie wir reagieren auf unser Leben oder auf Dinge, die wir in unserem Leben erfahren. Ob wir sagen, das Glas ist halb leer oder ob wir sagen, das Glas ist halb voll, ist abhängig davon, was für Sanskaras oder Eindrücke wir in unserem Geist haben. In diesem Seminar möchte ich unbedingt versuchen, Eindrücke zu legen in euren Geist, tiefe spirituelle Eindrücke, die euch helfen, immer wieder an spirituelle Dinge zu denken. Prabhupada sagte einmal, ein Transzendentalist zu sein, das bedeutet, oder Devotee bedeutet der Geist. Wenn wir in unserem Leben immer materiell denken, werden wir ein materielles Leben weiterführen, Wenn wir uns schaffen, wenn wir es schaffen in unserem Leben, spirituell zu denken, werden wir ein spirituelles Leben führen. Und Meditation ist das, was uns hilft, die nötigen Eindrücke in unserem Geist zu kriegen, die spirituellen Eindrücke in unserem Geist zu treffen, sodass wir spirituell denken und auch spirituell leben können. Das Padma Purana, eine alte vedische Schrift, sagt, Matavya summt und summiert das spirituelle Leben zusammen. Was meint ihr wohl, was ist der wichtigste Punkt im spirituellen Leben? Das, worauf es ankommt. Wann führt jemand ein spirituelles Leben? Gute Frage, nicht? Was ist der wichtigste Punkt im spirituellen Leben?
Sehnsucht.
Zu erkennen, was spirituelles Leben ist.
Krishna als Ziel zu haben.
Für Krishna Freude tätig sein. Vertraue. Immer an Krishna denken, ihn nie zu vergessen. Die Heiligen Schriften sagen, was Srishti Katha sagt. Er hat aber schon oft meine Vorlesung gehört. Das ist nicht. Man sollte sich immer an Krishna erinnern und ihn niemals vergessen. Alle Regeln und Vorschriften, die in den Schriften erwähnt werden, sind Diener für diese beiden Prinzipien. Immer an Krishna denken, ihn niemals vergessen. In unserem Seminar wollen wir lernen, das zu tun. Das ist ein großes Thema. Im Padma Purana, einer anderen Schrift, heißt es, in den alten Tagen hat man gehört, dass jeder, der über die göttliche Person von Achyuta meditiert oder sich an ihn erinnert, das Königreich von Achyuta erreicht. Wer ist Achyuta? Achyuta ist ein Name von Krishna, das heißt der Unfehlbare. Das heißt, der uns niemals im Stich lässt. Er ist immer da. Er ist unfehlbar. Jemand, der es also schafft, über ihn zu meditieren und sich an ihn zu erinnern, wird letztendlich in sein spirituelles Reich zurückgehen. Ich möchte euch zum Abschluss von diesem ersten Teil eine kleine Geschichte erzählen, die in den Schriften erwähnt wird und zeigen soll, wie allein die Meditation über Krishna das Ergebnis bringen kann, Krishna zu sehen, eine Gotteserkenntnis zu machen und ihn dann auch auf bestimmte Art und Weise zu erreichen. Es gab einmal einen Brahmana, der kam zu einem Seminar wie diesem hier. War eigentlich eine Vorlesung, muss ich sagen. Dieser Brahmana kam aus der Stadt Pratishthanapura. Ich weiß nicht, wo das liegt. Das ist eine sehr alte Stadt, steht der Name. Und er hörte, wie dort die Devotees von Krishna, Vaishnavas, über Krishna sprachen und sagten, wenn man nur schon allein meditiert über einen Dienst zu Krishna, wird Krishna diesen Dienst annehmen und man wird letztendlich zu ihm gelangen. Der Brahmana war sehr arm und er konnte Krishna nicht dienen, weil er zu wenig Geld hatte. Also er hatte kaum was, kaum Nahrungsmittel, kaum dies und kaum das und so weiter. Und so, so sagte er sich, ich mache alles, was ich für Krishna tue, in der Meditation. Er nahm morgens ein Bad, das konnte er gerade noch machen, im Fluss Godavari und setzte sich dann hin, machte ein paar Atemübungen. Wir werden auch ein paar Atemübungen lernen. Dann setzte er sich hin zu seiner Meditation. In der Meditation brachte er erlesene Tücher und machte daraus Kleidungsstücke für Krishna.
Dann machte er in seiner Ehrbietung, in seiner Meditation Ehrbietung, dann machte er den Tempel sauber in der Meditation, er kam überall hin, ein jeden Schmutz in der Meditation. Dann brachte er ein Gold- und ein Silbertopf, schöpfte Wasser aus allen heiligen Flüssen in Indien, er kam selbst bis herauf zu den Höhen des Himalayas, um dort Wasser zu schöpfen. Dann brachte er Krishna in der Meditation Blumen da, Früchte und reiche Räucherholz, bis er eines, und dann kochte er für Krishna. Und wenn er so kochte, nahm er das Gekochte auf den Altar, alles in seinem tollen Tempel, er hatte so einen tollen Marmortempel gebaut, in seiner Meditation, in seinem Herzen, und er brachte das alles da. Nur eines Tages kochte er Sweetreis, süßen Reis. Und beim süßen Reis ist es so, man muss da unbedingt dafür sorgen, dass der abgekühlt ist, denn nur wenn er kühl ist, kann man ihn eigentlich servieren. Es ist unkulturell und unkultiviert, Sweetreis heiß oder noch warm zu servieren. Wir in Goloka Dham, in Abenteuer, wenn ihr uns mal besuchen kommt, werdet ihr da, wir haben da zwei kleine Flüsse, und wenn wir Feste haben, steht in den Flüssen große Tonnen drin. Wenn ich den Deckel abnehmen würde von diesen Tonnen, würdet ihr merken, da ist Süßreis drin. Der wird gekühlt in den Fluss. Naturkühlschrank, den wir da haben. So, der Brahmana merkte, also es kommt die Zeit zur Opferung. Und wolltet jetzt sehen, ob der Süßreis noch schon kühl ist. Dann nahm jetzt die Hand hinein, in den Finger hinein und merkte plötzlich in seiner Meditation, dass sein Finger total heiß war. Nahm den Finger heraus aus dem Topf, wachte aus der Meditation raus und sah, dass sein Finger auch in der Wirklichkeit verbrannt war. Und er hielt sich den. In diesem Augenblick geschah etwas auf dem spirituellen Planeten. Krishna, der dort saß, lächelte. Und Lakshmi, die mit ihm war, sagte: Warum lächelst du, mein Herr? Und er sagte: So komisch. Wird gleich sehen. Und er schickte ein transzentales Vimana, ein Flugzeug, was mit der noch mehr als mit Geistesgeschwindigkeit reisen konnte. Und der landete vor dem Brahmana, und dort kamen die Gefährten heraus aus dem Flugzeug und sagten: Mein lieber Brahmana, du bist geeignet, zurück in die spirituelle Welt zu gehen. Du kannst tatsächlich in die spirituelle Welt zurückkommen. Jetzt. Du bist qualifiziert. Der Herr hat deine Meditation angenommen und hat sich sehr darüber gefreut. Und er hat sich einen kleinen Scherz auf mit dir. Der Brahmana stieg ein und fuhr zurück in die spirituelle Welt. Konnte die Dimension wechseln und tatsächlich dorthin kommen. So machtvoll ist die Meditation. So machtvoll ist der Tempel im Herzen, den er dort errichtet hatte, eine Meditationspraxis, die es ihm erlaubte, diesen Tempel aufzusuchen und da Opfer dazu bringen. Ich möchte, bevor ich eine Pause einleite, eine aktive Pause, unsere erste Pause wird eine aktive Pause sein, euch zum Abschluss etwas vorlesen von wo Prabhupada über die Meditation, über den Tempel im Herzen spricht. Du kannst darüber meditieren. In meinem Herzen habe ich einen Diamantenthron platziert und Krishna sitzt dort. Das wird akzeptiert. Und tatsächlich wird dort ein Diamantenthron entstehen. Selbst wenn du nur im Geist denkst, ich habe einen Diamantenthron im Herzen, einen sehr kostbaren Thron. wird Krishna kommen und sich dort niedersetzen. Das ist nicht falsch, das ist eine Tatsache. Für diejenigen, die so ein bisschen zweifeln, erinnert euch an das Bundesbahnbeispiel. Der Mann war da und dachte so intensiv, es ist ein bisschen zu kalt oder es ist erheblich viel zu kalt, und es war eine Wirklichkeit. Denkt nicht, der Geist ist keine Wirklichkeit, nur was man sehen kann, ist eine Wirklichkeit. Die eigentliche Wirklichkeit, und das werden wir im Seminar sehen, ist hier im Geiste. Was ihr im Geist habt, wird die äußere Wirklichkeit bestimmen. Zuerst ist etwas im Geist und dann kommt es in die Welt der Manifestation. Deswegen sagt Prabhupada, du kannst einen Diamantenthron aufbauen. Lapis Lazuli, Smaragd, Emerald, Rubinen, Katzenauge, das ist ein Halbedelstein. Den nehmen wir nicht. Ihr könnt ihn aber auch nehmen, wenn ihr wollt. Schafft eine solche Situation in eurem Herzen, sagt Prabhupada. Nun hat sich Krishna niedergesetzt. Ich will ihn mit Gangeswasser oder Yamuna-Wasser die Füße waschen. Nun werde ich sein Gewand kleiden und wechseln und ihm First Class ein köstliches Gewand anbieten. Dann werde ich Krishna mit Ornamenten dekorieren. Dann werde ich ihm etwas zu essen geben. Ihr könnt daran denken, das ist Meditation. Es ist solch eine schöne Angelegenheit. Du kannst dich überall, wo du bist, hinsetzen und anfangen zu meditieren, dass Krishna im Herzen ist und du ihn willkommen heißt. Dies ist nicht falsch. Dies ist eine Tatsache. Es ist so leicht. Wir werden natürlich uns um ein paar Techniken bemühen müssen, wie wir den Geist dazu bewegen können. Aber wenn ihr dieses Kunstwerk schafft in eurem Leben, und dazu braucht ihr nicht mal Geld zu verdienen, ihr braucht nicht mal eine Prüfung abzulegen, ihr braucht nicht mal besonders qualifiziert zu sein, wenn ihr einen Diamantenthron in eurem Herzen errichten kann, wo ihr Krishna einlädt. Versucht es einfach mal, diese Anregung aufzunehmen. Und wenn ihr Zeit habt, vielleicht während des Seminars, wenn wir in der Mittagspause sind und spazieren können, dann können wir das machen. So, ihr lieben Leute, ich werde hier noch keine Fragen annehmen. Was wir jetzt machen werden, ist, wir werden eine aktive Pause machen. Was ist das? In dieser ersten aktiven Pause möchte ich euch eine Pranayama-Übung zeigen, eine Atemübung, die es für euch hilft, A, sehr beruhigt zu werden und B, wach zu werden. Ich sehe einige von uns, die haben eine anstrengende Woche hinter uns gehabt. Ich habe auch erst dreieinhalb Stunden habe ich gerastet schon durch Krishna's Mercy. Ich bin auch noch ein bisschen tüdelig. Aber wir werden jetzt Pranayama-Übung machen. Also das können wir nicht hier machen. Das müssen wir auf der Terrasse machen, an der Luft. Ich werde euch eine ganz einfache und schöne Yoga-Übung zeigen, die hochwirksam ist und euch auf Kraft, also euch beruhigt eigentlich, damit man meditieren kann, aber euch gleichzeitig wach macht. Das ist dann unsere Pause. Wer nicht daran teilnehmen möchte und noch was erledigen will, diese Pause, weil sie ein bisschen länger ist, wird er. Wir werden jetzt, das ist für unseren Pausenmann wichtig, hoffentlich haben wir die, wir müssen mal unsere Uhren vielleicht harmonisieren gleich. Also bei mir wäre es, ich würde sagen, wir machen ruhig, ja, 5:12, nicht?
Vielleicht, hier gibt es, kurz vorweg, hier gibt es drei Zettel, die ich rumgehen lassen möchte. Es gibt also von jedem ungefähr 50 Stück, das sollte für uns alle reichen. Und dieser Zettel, der wird uns über dieses ganze Seminar, werden uns diese Zettel begleiten. Deswegen würde ich euch bitten, die immer mitzubringen. Hier geht jetzt der erste rum. Jeder bekommt also der Reihe nach diese drei Zettel. Habt ihr es jetzt? Okay. Das kann jetzt jeder auch erstmal beiseite legen. Also das ist vor allem habe ich euch das kopiert, damit ihr das mit nach Hause nehmen könnt und dann an das, was wir jetzt zusammen gemeinsam die nächsten zwei Tage tun werden, anschließen könnt, dass ihr das also mit nach Hause tragen könnt, diese Meditation. Diese Texte, die dort, die ihr jetzt vor euch habt, sind von Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur geschrieben worden, also einer der ganz, ganz großen Acharyas, Lehrer unserer Tradition, der auch sehr viel Texte geschrieben hat über spezielle Vaishnava, Gaudiya Vaishnava Meditation. Also da gibt es ganz tolle Sachen von Vishwanatha Chakravarti Thakur und dieses Sri Gauranga Lilamrita ist sicherlich einer der Höhepunkte. Und zwar beschreibt er die sogenannten Ashtakaliya Lilas von Chaitanya Mahaprabhu. Das sind die verschiedenen Spiele, die verschiedenen Tätigkeiten, die Sri Chaitanya Mahaprabhu zu den 8 verschiedenen Zeiten des Tages ausführt. Und zwar sind die 24 Stunden des Tages in 8 Zeitabschnitte unterteilt. Ashtakaliya bedeutet 8 Zeitabschnitte. Das ist so ähnlich wie in der Musikwissenschaft, wo die verschiedenen Tagesabschnitte auch verschiedenen Ragas entsprechen, also verschiedene Stimmungen, verschiedene Melodiefolgen entsprechen, so wie wir das hier also in den Pausen immer hören. Ich habe gehört, dass das also immer die richtigen Ragas für diese Zeit ist. Das ist von der vedischen, oh ja, toll, von der vedischen Kultur her ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass man in den Zeitrhythmen lebt. Hier sehen wir also ein ganz, eine Uhr, wo also diese Zeitabschnitte gegeben sind. Hier unten ist zum Beispiel, fangen wir mal hier an, Ende der Nacht, 3.36 Uhr bis 6 Uhr. Das ist ein Abschnitt von 2 Stunden und 24 Minuten. Der nächste Abschnitt von 6 Uhr bis 24, 8.24 Uhr, ebenfalls wieder 2 Stunden 24 Minuten, ist der Morgen. Dann kommt der Vormittag, 8.24 Uhr bis 10.48 Uhr. Und dann der Mittag, von 10.48 Uhr bis 3.36 Uhr. Das ist nämlich interessant, dass der Mittag doppelt so lange dauert. Doppelt so lange dauert, er ist also dann 4 Stunden und 48 Minuten. Und dann geht es um 3.36 Uhr dann weiter. Das ist toll, mit dem Nachmittag. Hier ist er. 15.36 Uhr bis 18 Uhr, das ist dann nach unserer Mittagspause. Sind wir dann, treffen wir uns zur Nachmittagsperiode. Dann kommt die Abenddämmerung, 18 Uhr bis 20.24 Uhr. Auch eine ganz tolle Zeit. Also wir werden das gleich hören, was für tolle Sachen da passieren um diese Zeiten. 20.24 Uhr bis 22.48 Uhr der Abend. Das ist also das beste, die beste Sendezeit im ZDF. Normalerweise kommt dann Tatort und solche Sachen, aber wir werden die Alternative hören, an was man sich erinnern sollte, wenn man also Viertel nach 8 hört oder 20.24 Uhr. Das kommt dann. Und hier dann wieder die, diese Mitternachtszeit, 20.48 Uhr bis 3.36 Uhr, zu der die Vaishnavas, ist genau die Zeit, in der wir so schlafen meistens, aber Krishna nicht und Lord Chaitanya auch nicht unbedingt. Und darüber werden wir dann aufhören. Und das Tolle bei dieser Art der Meditation, diesem Sriman Mahaprabhu Ashtakaliya Lila Smarana Mangala Stotram heißen diese Verse, die wir gleich lesen werden auch. Das Tolle an dieser Meditation ist, dass es so etwas, was in unserem Leben eine ganz, ganz große Bedeutung hat, in enger Beziehung steht, nämlich der Tag. Ständig hat man eine Uhr vor sich liegen, ständig fragt man, wie spät es ist, und man sagt dann eben 7:45. Und im Allgemeinen hat man bestimmte Assoziationen auch mit verschiedenen Tageszeiten. Und diese Assoziation zu spiritualisieren, auf Krishna zu lenken, ist eine ganz, ganz große Hilfe. Nicht? Raum und Zeit sind ja so die wichtigsten Dinge, mit denen wir zu tun haben. Wenn man in eine bestimmte Stadt kommt, erinnert man sich immer an die Dinge, die man dort gemacht hat. Ich weiß, wenn wir in eine Stadt fahren, denke ich immer, hier haben wir mal verteilt. Das geht in Sankirtan, die wurde ich bestimmt auch immer so. Denkt man, hier haben wir mal gepredigt oder so sind diese Erinnerungen spiritualisiert an diese Städte. Oder hier haben wir mal Harinam gemacht mit dem Busprogramm. Genauso ist es mit den Zeiten. Wenn ein das vielleicht nach diesem Seminar euch jemand mal fragt, wie spät es ist und ihr sagt dann, ja, es ist Viertel nach 1 Mittag, könnt ihr euch sofort daran erinnern, was Chaitanya Mahaprabhu für diese Tageszeit tut. Das ist also das Ziel dieser Meditation, die wir tun, heute also anfangen werden, dass man so über den Tag immer eine Chance hat, sich auf eine bestimmte, ganz, ganz autorisierte Weise an Krishna zu erinnern. Also eine Art und Weise, wie ich ja seit Jahrtausenden oder bei Chaitanya Mahaprabhu jetzt seit Jahrhunderten die Gaudiya Vaishnavas tun, die Gottgeweihten tun. Ja, das ist. haben diese Spiele ausgewählt. Es gibt ja zwei Ashtakalya-Lilas, nämlich das von Radha und Krishna. Eigentlich dann noch eins, das von Krishna und den Kuhhirtenjungen. Das sind die parallele Spiele in der spirituellen Welt. Und jetzt das von Sri Chaitanya Mahaprabhu und seinen Gefährten, Lord Nityananda, Gadadhar Pandit, Advaita Acharya, Srivast Thakur, all diese großen Gefährten von Chaitanya Mahaprabhu spielen eine Rolle in diesen Lilas. Und die Spiele von Chaitanya Mahaprabhu sind besonders geeignet zum Einstieg in die Meditation, weil Lord Chaitanya Gornitaya auch die barmherzigste Form Krishnas ist. Und über diese Meditation, über die Spiele von Chaitanya Mahaprabhu, so heißt es, und den Dienst zu Chaitanya Mahaprabhu, die Meditation über diesen Dienst, kann man dann Stück für Stück auch in die Spiele von Krishna Zugang gewinnen. Es ist also nicht so gut, wenn man gleich sagt, ich will jetzt aber Krishna haben, und man fängt gleich mit diesen doch sehr, sehr fortgeschrittenen Spielen an, sondern es ist sehr empfohlen, halt mit diesen Spielen von Chaitanya Mahaprabhu zu beginnen, weil sie auch unserem eigenen Leben sehr viel näher sind. Weil Lord Chaitanya macht am Tag ganz viele Dinge, die wir auch tun. Also so ein etwas, einen ähnlichen Tagesablauf wie wir, das werden wir gleich sehen, also wie wir Gott geweihen, meine ich damit natürlich, der chantet und nimmt Prasadam und nimmt eine Nachricht und solche Sachen, wo wir uns sofort wissen. Also das hat was mit unserem Leben zu tun. Und das ist das Schöne, gerade der Lebenstagesablauf, wie Srila Prabhupada ihn uns gegeben hat, hängt sehr eng mit diesem Tagesablauf zusammen. Das ist sehr eng damit verbunden, wie Chaitanya Mahaprabhu ihn tatsächlich jeden Tag in der spirituellen Welt so tut. Wo wir jetzt nicht denken müssen, dass jeder Tag in der spirituellen Welt gleich ist. Wir hatten sogar gehört, dass es da verschiedene Jahreszeiten gibt und so. Also das ist jetzt ein Tag, wie er besonders geeignet ist für unsere Meditation, so ein standardisierter spiritueller Tagesablauf von Chaitanya Mahaprabhu. Das ist also eine sehr traditionelle Meditation, das ist der Vorteil, es wird in dieser Form empfohlen. Ich möchte dazu mal den ersten Vers von Vishwanatha Chakravarti Thakur vorlesen. Hingebungsvoller Dienst zu den Lotusfüßen Sri Gauranga Mahaprabhu kann selbst von Brahma, Shiva oder Ananta Shesha nicht erfasst oder beschrieben werden. Er wird jedoch von den Gottgeweihten ohne Schwierigkeiten praktiziert und ist allen Lebewesen zugänglich. Das ist das Schöne. Also allen Lebewesen steht dieser Dienst zu den Lotusfüßen Sri Gaurangas offen. Und da sind wir auch mit eingeschlossen. Jetzt werde ich beginnen, den Vorgang des Manasi Seva oder des Dienstes vom Herrn im Geist zu beschreiben, der darin besteht, über den Herrn zu meditieren. Seit unvordenklichen Zeiten wird diese Praxis von erhabenen Weisen ohne Unterbrechung ausgeführt. Ich erweise daher dem täglichen Leben und den ewigen Spielen des Herrn von Navadvipa meine achtungsvollen Ehrerbietungen, da sie der Inhalt dieser Meditation sind. Seit unvordenklichen Zeiten wird diese Meditation ausgeführt, denn Chaitanya Mahaprabhu ist zwar erst vor 500 Jahren erschienen, aber seine Spiele sind ja ewig. Und die großen Weisen, die ganz im Krishna-Bewusstsein vertieft sind, die konnten so natürlich auch schon vor 5000 oder 10.000 Jahren meditieren. Ein anderer Aspekt, der hier beschrieben ist, dass diese Weisen, die machen das ununterbrochen. Wie Satyananda Swami sagte, die sitzen dann an der Ganga und man weiß nicht, was sie tun, aber sie sind irgendwo im Lila von Chaitanya Mahaprabhu. Und natürlich können wir das jetzt nicht machen und sagen, ich kündige jetzt meinen Job oder ich mache jetzt nichts anderes mehr, setze mich jetzt nur noch hin. Das ist nicht das, die Aufforderung, die hier geschieht, dass man also zwischen 10.48 Uhr und 12 Uhr nur noch das macht, was in dieser Zeit sich nur noch daran erinnert, sondern eine Hilfe. Man kann es so machen, dass man sich tagsüber vielleicht immer wieder ein bisschen Zeit dafür reserviert. Das ist vielleicht am Anfang sehr, sehr gut, dass man sich immer sagt, vielleicht habe ich zwischen 10.48 Uhr und 12 Uhr, darf ich mal eine Zeit? Ja, ja, das war genau die lange, 10.48 Uhr und 15.36 Uhr, dass ich mir in jedem dieser Abschnitte eine kleine Pause meiner täglichen Aktivitäten gönne und mich daran erinnere. Das ist eine Möglichkeit, das so zu tun. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass man, wenn man also das eine Zeit lang praktiziert hat, sich spontan immer wieder daran erinnert. Man sagt, oh ja. Wenn man eben nach der Uhrzeit gefragt wird oder eben mal eine ruhige Minute hat, dass man sich spontan an diese Dinge erinnert. Also auch eine Möglichkeit. Das ist also eine Meditation, die man ganz klein anfangen kann und die sich ganz spontan, je nachdem wie man sich auch dazu hingezogen fühlt, ausweitet. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir das so auch als etwas ganz Natürliches verstehen. Nicht etwas, was man jetzt unbedingt tun muss, sondern in dem Maße, wie man über diese Dinge meditiert und vielleicht dann mal parallele Stellen in Chaitanya Charitamrita oder Chaitanya Bhagavat dazu liest, in den Biografien über Chaitanya Mahaprabhu, dass man dann so also ganz natürlich mehr Wissen sich aneignet über diese verschiedenen Spiele. Man hat mal so ein Grundgerüst und das geht ja beliebig tief in den Büchern über Chaitanya Mahaprabhu. Und dann kann man, das gefällt mir ganz besonders. Man freut sich dann schon immer auf die Zeit, sagen wir zwischen 10.48 Uhr und 3.36 Uhr, weil diese Spiele besonders gefallen, hat man eine Resonanz dazu. Und dann kann man versuchen, mehr darüber herauszufinden, dass man besser meditieren kann. Und so erweitert sich ganz natürlich oder schlägt wieder ein. Je nachdem, wie man sich dazu eben in Resonanz befindet und da denkt, dass es das Leben bereichern könnte. Ein anderer sehr, sehr schöner Aspekt von dieser Meditation, das hatten wir schon erwähnt, das ist also ein fließender Übergang zu den Spielen von Sri Krishna. Denn Chaitanya Mahaprabhu Spiele sind ganz eng mit den Spielen von Krishna verbunden und immer wieder während des Tages versinkt er selber in Meditation über die Spiele in Vrindavan, die Krishna dort mit seinen Gefährten ausführt. Oder jemand kommt und singt ein Lied, wie Swarup Damodar ist immer dabei und singt zur geeigneten Zeit, singt er dort Lieder über das Vrindavan-Lila, über Chaitanya Mahaprabhu in diese Meditation. Oder manchmal identifiziert sich Chaitanya Mahaprabhu so sehr mit dem Vrindavan-Lila, dass er plötzlich selber denkt, er ist Krishna. Das kommt auch vor. Und dann plötzlich überall nur noch seine Kühe ruft, Javali und wie die heißen. Und also dann plötzlich von dem einen Lila ins andere hineingeht und dann aber auch wieder zurückgeholt wird von seinen Geweihten. Das ist jetzt ja ein anderes Lila, in dem er sich befindet. Aber diese beiden Lilas, Navadvip-Lila und Vrindavan-Lila, sind so ganz eng miteinander verbunden. Und das tönt dann auch in diesen Versen immer wieder heraus. Und diese Verse sind die Sutras, die in einer ganz knappen Form die täglichen Spiele Mahaprabhus beschreiben. Und dann ein Schüler von Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, nämlich der Krishna Das, der hat dazu eine Erläuterung geschrieben und die ist dann ein bisschen umfangreicher. Da sind dann wiederum zu jedem Abschnitt, wo wir hier nur ein paar Zeilen haben, also immer vier Verse, gesamte Verse, hat der mehrere Seiten geschrieben, teilweise mit Zitaten aus dem Chaitanya Bhagavat dazu und das ein bisschen noch abgerundet. Und wir werden jetzt über den Tag verteilt darauf auch hören. Wir möchten das auch im Deutschen ganz veröffentlichen, sodass es dann jedem zugänglich sein wird. Und deswegen, ich denke, jeder muss seine eigene Technik da finden, wie er diese Meditation, wenn sie ihm gefällt, in sein Leben einbauen kann. Es wird keine bestimmte Technik dazu vermittelt. Eine andere Hilfe, die ich heute nur mündlich erzählen kann, ich hoffe, dass wir das bald auch vorstellen können, sind wunderschöne Mandalas, die es dazu gibt. Das sind nämlich gezeichnete Pläne von den verschiedenen Orten, wo diese Spiele stattfinden. Das sind wunderschöne Pläne, zum Beispiel gibt es da den Srivastangam, das ist ein Ort, wo die abendlichen Spiele stattfinden. Da werden wir heute Abend vielleicht während des Kulturprogramms Zeit zu haben. Srivastangam, dort wo Srivastakur lebt, Chaitanya Mahaprabhu geht dort jeden Abend hin und führt dort mit seinen Gefährten Kirtans aus. Und dann gibt es dort einen wunderschönen Blumengarten. Ganz genau beschrieben, wie dieser Blumengarten aussieht. Da hat Lord Chaitanya sein Pavillon in der Mitte. Und im Süden davon hat Lord Nityananda sein Pavillon, im Norden davon dann Advaita-Charya. Und um diese Pavillons herum haben die Gefährten wiederum von Lord Chaitanya und Lord Nityananda ihre kleinen Pavillons und überall gibt es wunderschöne Blumenbeete und kleine Wälder, kleine Teiche und es wird also sehr, sehr detailliert beschrieben. Wunderschöne Beschreibung. Man kann auch auf diese Weise über diese Orte meditieren. Genauso wie beschrieben wird, dass Lord Chaitanyas Haus, also das Haus von Mutter Sati, 30 Zimmer hat und ganz strikt nach Vastu gebaut. Sehr interessant. Gut, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Darüber vielleicht steht da noch mehr. Ich möchte nur erwähnen, dass es also diese Mandalas gibt. Wunderschöne Mandalas und es wäre allerdings für uns wichtig, wir würden die gerne aus dem Bengali, die gibt es nur in Bengali, bisher auch ins Deutsche übersetzen. das ist dann noch eine Hilfe, dass man das auch identifizieren kann, sonst sehen die alle gleich aus. Ja, ich möchte dann zunächst einmal auf den zweiten Vers eingehen, nämlich wird dort in ganz kurzer Form ein kleiner Überblick über diese 8 Tagesabschnitte gegeben. Das einfach mal vorlesen, dass wir so diesen Fluss der Spiele Chaitanya Mahaprabhu vor Augen haben. Noch vor dem Sonnenaufgang erwacht Sri Chaitanya Mahaprabhu, wäscht sein Gesicht und unterhält sich mit seiner Frau, Vishnupriya. Am Morgen, nachdem er mit Öl massiert wurde und ein Bad in der himmlischen Ganga genommen hat, verehrt er die höchste Persönlichkeit Gottes, Sri Vishnu. Das ist so bis 8.24 Uhr. Dann nimmt Lord Chaitanya eine ganz kurze Rast und um 8.24 Uhr, während Lord Chaitanya noch eine kleine Rast nimmt, warten schon seine Gefährten auf ihn und wollen ihn abholen zum Sankirtan. Und dann geht's los. Während er am Vormittag seine geliebten Geweihten besucht, führen sie mit großer Freude Gespräche über Krishna und führen Kirtan auf. Lord Chaitanya geht dann, das ist so, am Vormittag 8.24 Uhr bis 10.48 Uhr, von Haus zu Haus, besucht überall seine Geweihten, besucht Shuklambaras Haus oder Kolavetra Shridas Haus, besucht er und führt dort Kirtans aus und unterhält sich über Krishna mit seinen Gefährten. Mittags hält sich der Herr in den Gärten am Ufer der Ganga auf und am Nachmittag spaziert er durch die Stadt von Narek. Diese Spiele in den Gärten an den Ufer der Ganga, das ist diese Zeit zwischen 10.48 Uhr und 3.36 Uhr. Das sind ganz, ganz wunderschöne Gärten. Die werden in einem ganz, sehr, sehr detailliert, werden wir uns dem widmen, werden diese Gärten beschrieben. Da gibt es wunderschöne goldene Tempel, in denen die Gefährten Chaitanya Mahaprabhu sich niedersetzen und dann dort über Krishna Spiele meditieren und singen. Also der größte Teil des Tages verbringen sie in diesen Gärten und sind dort ganz und gar in Krishna Spiele vertieft. Das sind wunderschöne Dinge. So um 3.36 Uhr, so am frühen Nachmittag, brechen sie dann wieder auf und spazieren durch die Stadt von Navadvip. Das ist also im Allgemeinen ein großer ekstatisches Sankirtan oder Harinam-Umzug durch die Stadt von Navadvip. Muss ich das vorstellen, Navadvip damals war eine Stadt wie von den Halbgöttern. Aus Gold, wunderschöne Säulen, große breite Straßen. Dort versammelten sich Tausende von Bhattacharyas und Brahmanas. Überall hörte man die vedischen Hymnen chanten. Das war also eine wunderschöne Stadt. Und Chaitanya Mahaprabhu zog mit seinen Gefährten in großen Zügen durch diese Stadt und machte Kirtan. In der Dämmerung kehrt er dann heim und verehrt dort mit seiner Familie nochmals Sri Vishnu. Am Abend gehen dann er und seine Geweihten zum Hofe Srivas Pandit, das ist der berühmte Srivas Angang, wo in Ekstase gechantet und getanzt wird. Diese berühmten Kirtans, die immer vor hinter verschlossener Tür stattgefunden haben. Und diese Kirtans, das sind unendliche Kirtans. Wie heißt es noch? Akanda, glaube ich. Akanda Sankirtan. Das sind also unendliche Kirtans. Das ist so, auch wie Krishna Spiele. Äußerlich sind die dann in ein paar Stunden befinde ich innerhalb von ein paar Stunden, aber diejenigen, die dabei sind, empfinden das wie unendliche Zeiträume. Und diese Kirtans sind also außergewöhnlich ekstatisch. Das sind diese berühmten Prema-Kirtans, die Chaitanya Mahaprabhu mitgebracht hat und an der auch nur seine engsten Gefährten teilnehmen dürfen. Und diese Kirtans, die gehen teilweise durch die ganze Nacht hindurch bis zu die Zeit, wo die Gottgeweihten aufstehen. Also das geht bis 3.36 Uhr, dieser Tagesabschnitt mit Unterbrechung. Zum Schluss sind alle sehr erschöpft von diesen Kirtans. Das gibt es in der spirituellen Welt also auch, spirituelle Erschöpfung, und legen sich dann nochmal in diesen wunderschönen Blumengärten in Srivas Angam nieder und ja, erinnern sich dann wieder an Krishna. Aber irgendwann muss es dann auch wieder nach Hause gehen. Das ist dann der 8. Abschnitt. Nachts kehrt Sri Gaurahari nach Hause zurück, um sich dann schlafen zu legen. Möge dieser Herr uns allen Schutz gewähren. Und man kann sich dann vorstellen, die Nachtruhe ist sehr, sehr kurz. 3.36 Uhr und wird schon wieder aufstehen irgendwann. Sehr früh stehen seine Geweihten nämlich schon wieder vor der Tür und sagen, ja, täglichen Spiele müssen wieder beginnen. Es geht ja dann wieder früh los. Dann ist schon wieder der erste Abschnitt, 3.36 Uhr bis 6 Uhr. Also viel geschlafen wird in der Spirituellen. Ja, das ist einmal ein Überblick über diese täglichen Spiele. Ich möchte nur ganz innerhalb von zwei Minuten, wir haben das hier aufgebaut, gibt es ein kleines Lied von Auspita Krishnadas in Bengali, wo diese Spiele beschrieben werden.
Shagura Gumera Vishre Shayanat Palantare Hina Jananani Jibarikshe Shobha Heriya Paranamare Radhite Janiya Nishapari Kara
ersten Abschnitt kurz besprechen und dann uns eine kurze Zeit geben, sodass wir darüber nachdenken können, was wir gehört haben, darüber meditieren können, indem wir uns versuchen, eine Szene darauf vorzustellen, wie sie beschrieben wird. Vielleicht das, was wir gehört haben, in unserem Geist, in unserer Vorstellung nachhallen lassen. Jeder dieser Tagesabschnitte hat sehr viele verschiedene Szenen. Immer ein kleiner, sind ja 2,5 Stunden ungefähr. Ich habe jetzt für diesen Teil jeweils eine dieser Szenen ausgewählt, die mir besonders geeignet erscheint. Jemand anderes mag vielleicht eine andere Szene auswählen, jemand anderes noch eine andere. Das ist jedem selbst überlassen. Aber dass wir so einen Anhaltspunkt haben und dann mal sehen, dann, wenn ich das so erzählt habe, können wir uns 2-3 Minuten Zeit dafür nehmen. Das geht also dann von meinem Erzählen fließend in so eine Art kleine Meditation über. Ich werde dann, wenn die Zeit um ist, noch so 2-3 Minuten ein Geräusch machen, sodass wir dann langsam wieder weitergehen können. Und dieses erste Spiel ist ganz, ganz besonders schön. Lord Chaitanya hat, man muss sich das vorstellen, er kommt aus diesem ekstatischen Kirtan von Srivas Anga mit seinen Gefährten zurück. Die Gefährten Mahaprabhus begleiten ihn nach Hause. Teilweise ist er so erschöpft, er wird getragen. Das kommt auch vor. Manchmal wird er von Mutter Sati persönlich abgeholt. Es gibt noch eine Kleinigkeit zum Essen, also selbst um diese Zeit eine kleine Stärkung, ein kleiner Snack. Und dann legt Chaitanya Mahaprabhu sich schlafen und er schläft eine kurze Zeit, um sich zu erholen. Und dieser Schlaf ist nicht ein notwendiger Erholungsschlaf, sondern er träumt natürlich von Krishna. Und wenn er dann morgens aufgeweckt wird, sind dort, ja, es ist nicht so einfach für ihn, von diesen wunderschönen Träumen, von diesem Zusammensein mit Krishna wieder wegzukommen und ja, den Tag zu beginnen. Und das ist also ein Teil, den wir schon ins Deutsche übersetzt haben, und ich möchte ein paar Passagen daraus vorlesen, bis zu der Stelle, wo Lord Chaitanya aufgeweckt wird. Und das, denke ich, ist eine wunderschöne Phase, an die wir uns dann erinnern können, über die wir meditieren können. Diese Phase, wo Chaitanya Mahaprabhu aufgeweckt wird, dann noch in seinem Bett liegt, gar nicht so recht aufstehen möchte, weil er meditiert über Krishna Spiele, darüber nachdenkt. Und diese Szene wird ja sehr schön beschrieben und wir können da dann einfach ein paar Minuten widmen. Wenn die Nacht zu Ende geht, befindet sich Sri Gaurachandra noch in seinen Schlafgemächern. Die Glieder seines Körpers funkeln, da der Liebesgott sein Gemüt aufnimmt. In die goldene Bettstatt sind massive Korallen eingelassen und sie ist mit schneeweißen Kissen und Laken bedeckt. Die Seide wird an den Enden von schönem Kordel gehalten und die juwelenen Kanten strahlen sanftes Rosa in alle Richtungen. Goldene große Wasserkrüge schmücken die Ecken des Raumes und geben dem wertvollen Baldachin, der über dem Bett hängt, seinen vollen Glanz. Ketten von feinsten kleinen Perlen hängen von allen Seiten und erscheinen wie ein himmlischer Fluss, der von höheren Welten herabfließt. Die ganze Bettstätte gleicht dem vollendet geformten Berg Kailash und die prächtigen Polster gleichen frischer Sahne. Während das Juwel unter den zweimal Geborenen auf der weißen seidenen Matratze ruht, stellt er den Glanz geschmolzenen Goldes in den Schatten. Er hat sich auf den Bauch gelegt, seine Locken liegen in Strängen umher, seine lockere Perlenkette ist mit der Jasmin-Girlande verheddert und seine senkrechten Tilakszeichen mit Sandelholz leuchten. Um sein Gesicht bezaubern die Pünktchen aus Kurkuma und Muscheln. Juwelene Ohrringe ruhen auf seinen glänzenden Wangen und der Bogen seiner Augenbrauen besiegt sogar die feile Amor des Liebesgottes. Ein passender Vergleich für die Schönheit von Gaurangas geschlossenen Augen zu finden, ist so schwer, dass selbst der Schöpfer mit all seinen schöpferischen Fähigkeiten ans Ende seiner Vorstellungskraft stößt. Ich kann verstehen, wie Kamadev aus Angst vor Goras bogenähnlichen Augenbrauen das Weite suchte und körperlos wurde, weshalb er auch als Ananda bekannt. Wer nur hat diese Form Sri Gauranga geschaffen? Sie ist wie ein Netz Amors, welches nur dazu geschaffen scheint unschuldige Rehe, welche die Herzen keuscher Mädchen darstellen, zu fangen. Seine beiden Lotusaugen sind voller Gelassenheit geschlossen. Seine großen schwarzen Wimpern bewegungslos. Seine leuchtend roten Lippen übertrifft die Farbe der Bimbafrucht, während sein leichtes Lächeln das ganze Universum bezaubert. Seine starke Brust wird von vielen Ketten geschmückt, und seine Arme, die bis zu den Knien reichen, sind muskulös und mit Armbändern verziert. Seine göttliche Form wird von dicken Flecken aus Sandelholzpaste noch mehr verschönert. Um seine Hüfte ist ein sehr feines weißes Tuch gebunden, während sein Oberkörper nur teilweise von einem edlen Schadar mit goldener Kante bedeckt ist, durch den seine sehr dünne Brahman-Schnur zu sehen ist. Seine rötlichen Handflächen ähneln einer blühenden Wasserlilie, und die glitzernde Aura seiner Ringe vertreibt die umliegende Dunkelheit. Dieser wunderbare, gebaute Tempel ist von Freude durchdrungen. An seinen vier Seiten befinden sich mit Juwelen verzierte Terrassen. Auf dem Dach sind schöne Flaggen, goldene Krüge und Girlanden mit Perlen, die dem Vollmond gleichen zu sehen. Beide Seiten des Gebäudes sind mit 8 kristallenen Säulen und reinen silberner Schwäne verziert und in 4 Richtungen sind Tore, in die Juwelen und Smaragde eingelassen sind. Die goldenen Türen mit Beschlägen aus Korallen leuchten und kristallene Simse funkeln wie Reihen von Kerzen. In den vier Richtungen sind 8 von brillanten Sonnenstein und Rubinen begrenzte runde Fenster. Der Altar, die Eingangshalle, der Hof und die Treppen des Tempels sind aus soliden Kristallplatten geformt. Im Tempel gleich neben dem Schlafgemach ist ein Gärtchen, in dem viele Vögel zwitschern. Eine erfrischende Brise mit dem Duft von Blumen bewegt die Zweige der Bäume, die sich sanft im Wind wiegen. An einer Wand hängen ein paar Schuhe, ein Schirm und ein weißer Chamada-Wedel. An beiden Seiten des Bettes stehen goldene Nachttische, auf denen ein juwelenes Kästchen mit Betelnüssen und Krüge mit duftendem Wasser stehen. Wird Goranga aufgeweckt. Das waren Beschreibungen seines Schlafgemachs. Von den energischen Kirtans der Nacht erschöpft, lief der mondgleiche Gorashashi auf sein Bett. In einem goldenen Käfig in einer Ecke des Zimmers sitzt ein Papagei, der völlig unruhig umherwandert, da die Nacht schon längst vorüber ist. Er denkt, jetzt werde ich Goranga aufwecken. Und während er mit seinen Flügeln schlägt und seine Augen voller Tränen sieht, ruft er, Utishta Tishta, Goraroy, steh auf, Goraroy, Utishta Tishta. Frischer Tau legt sich auf den Morgen. Da die Hummeln das Rosa der Morgensonne gesehen haben, verlassen sie ihre Schlafstätten in den Lotusfüßen. Alles ist in ein wunderbares Licht getaucht, weshalb sich der Reiher, Schwäne, Kraniche und andere Wasservögel zum Ufer der himmlischen Suradoni, das ist die Ganga, begeben haben. Sein Schlaf durch den Papagei unterbrochen, öffnet der Herr ein wenig seine Augen. Er ist völlig in Meditation über das Kunja-Lila von Radha und Krishna in Vrindavan versunken und gibt der Fatur noch weiter zu schlafen. Die Stelle, an der wir uns 2-3 Minuten für diese Szene nehmen wollen. Also ich finde eine wunderschöne Szene, man muss sich das vorstellen, dieser wunderschöne goldene Tempel mit dem goldenen Käfig, ein Papagei, und das viele von euch, das weiß ich, die haben ja auch zu Hause Gornitai Devi. Wenn man die morgens aufweckt, ich weiß nicht, ob ihr das tut, nicht? Dann sagt man auch Utishta Tishta Goranga Jahinita Mahapati Subadishti Pradanina Trilokya Mangalam Kuru. Erhebe dich auf deinen Schlaf und beglücke die drei Welten mit deinen göttlichen Spielen, deinen wunderbaren Spielen. Was der Papagei da tut, und Mahapati will aber noch nicht so recht aufstehen, aber nach einer Zeit sich hin und her seltens im Bett tut das dann doch und seine täglichen Spiele beginnen, und das ist dieser Abschnitt, der dann hier noch beschrieben wird. Ich lese es nur noch kurz vor. Sogleich beginnt er mit seiner Gemahlin Sri Vishnu Priya über die Tiefe und Freude ihrer wunderbaren Liebe zu sprechen, wodurch sie beide große Zufriedenheit erfahren. Dann steht er auf und begibt sich auf einen schönen Sitz, wo ihm von seinen geliebten Geweihten das Gesicht mit duftendem Wasser erfrischt wird. Weil die warten schon alle darauf, dass er endlich aufsteht. Wenn er so von seiner Mutter und seinen Freunden gesehen wird, kennt ihre Freude keine Grenzen. Über diesen Sri Goranga meditiere ich mit großer Aufmerksamkeit. Und etwas später wird Lord Chaitanya dann, wenn die Sonne aufgeht, sein Bad nehmen zur Ganga. Zur Ganga gehen, das ist dann der nächste Tagesabschnitt, über den wir in der nächsten, ja, in 2 Stunden ungefähr sprechen werden.
Herzlich bei dir bedanken, Gadadha. Also ich fand es sehr anspruchsvoll, was du uns dort gegeben hast. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn wir uns mit Meditation beschäftigen im spirituellen Leben, dass es schwierig ist für viele von uns, die so ein bisschen aktiv sind von der Persönlichkeitsstruktur, sich sofort darin reinzutun. Aber ich möchte euch bitten, wenn man es nur probiert, kann man plötzlich dann die Erfahrung machen, dass ein Gedankenstrom losgeht, wie dann die Aufmerksamkeit, die so oft hier und dort hinwandert und so leicht reagiert, erfasst und dann reingeht, ein reinnimmt. Ich möchte jetzt eine kleine Pause machen und möchte dann über Schwierigkeiten in der Meditation sprechen, Hindernisse, die auftreten, unseren ruhelosen Geist und wie wir ihn besänftigen können, und möchte dann auch über verschiedene Stufen der Meditation sprechen. Diese Pause, die wir einlegen, wird 15 Minuten lang sein, dass ihr euch merkt. Und wir gehen jetzt über zu unserem nächsten Teil in dem Meditationsseminar. Wir werden jetzt ein bisschen sprechen über Hindernisse beim Meditieren. Wir werden dann ein bisschen, und dann werden wir eine Meditation über die Überseele empfehlen und darüber sprechen und eine Schreibübung machen. Ich möchte mit euch zum Anfang von diesem Teil ein kleines Experiment machen. Das sind nur vielleicht 30 Sekunden oder 50 Sekunden sein. Bevor ich muss dazu noch mit meinem Assistenten etwas besprechen. Ich glaube, also hol mir das Buch aus dem Zimmer dann, nicht? Ja. Ich brauche ein Buch. Nee, das ist okay. Das ist da. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, wenn wir versuchen, unseren Geist auf etwas zu richten und zu konzentrieren, dass der Geist nicht immer mitmacht. Er hat seinen eigenen Plan. Wie ein eigenwilliges Geschöpf, was wir versuchen, ungefähr wie ein kleiner Hund, den wir versuchen, am Gängelband zu führen, aber der immer in die linke Richtung abzieht. Und ich möchte über dieses Phänomen kurz sprechen, aber gerade ein Experiment mit euch machen. Ich möchte euch bitten, wenn ich euch ein Signal gebe, dieses Signal ist, euren Geist genau auf das zu richten, auf das ich euch, zu dem ich euch inspiriere. Wenn ich dann die Übung auflöse, dann werde ich danach die Übung auflösen, indem ich das dann so mache. Ja? Also in der Zeit, in dem Zwischenraum zwischen den beiden Signalen, müsst ihr versuchen, alles zu tun, euren Geist auf das zu richten, was ich euch, um was ich euch bitte. Es ist was Schönes und Unheil. Gar nicht, also was Heimliches, wollte ich sagen. Also wenn ich so mache, müsst ihr die Augen bitte schließen und dann den Geist richten auf das, worum ich euch bitte. Aber ihr müsst jetzt die Augen ganz schwer angeweiht aufhaben und gucken. Augen bitte zu. Denkt nicht. Falsch. Denkt also auf alle Fälle auch an die Trommel, die hier vor mir steht. Ihr könnt nochmal daran, ihr könnt sie euch nochmal anschauen und dann müsst ihr daran denken. An die Trommel denken.
Symptome denken. Danke. An was habt ihr gedacht? An den Küken lernen, die kochen da. An was habt ihr noch gedacht? Könntest du dir vielleicht sagen, Krishna Nandini, dass wir versuchen zu meditieren und sie so intensiv kochen sollen? Ich glaube, die wenigsten haben an das Ding hier gedacht, an die Trommel. Also ich habe auch versucht, an die Trommel zu denken, aber die waren so laut in der Küche, das war auch bei deiner Meditation der Fall, als ich die Sprachen da so erlebt habe, habe ich gemerkt und so weiter. Also ich glaube, wir haben gesehen mit dem kleinen, mit der kleinen Versuch, das wir gemacht haben, dass es sehr, sehr schwierig ist, unseren Geist auf etwas zu richten. Was meint ihr wohl, sind Ablenkungen, die uns helfen, die uns daran hindern, richtig zu meditieren? Was sind Hindernisse in der Meditation?
Hungergefühle.
Schlaf. Ja.
Materielle Wünsche.
Das ist noch ein Hindernis. Ich will mich hinsetzen und meditieren und Stress einfach im Herzen. Regelrechter Stress.
Leidenschaft.
Sorgen.
Erinnerungen von früher.
Erinnerungen von früher. Die fliegen. Ganz einfach. Ja. Ja. Materielle Objekte einfach, wie das Hantieren mit Köpfen in der Küche. Mhm. Schmerzen. Arbeit, die man stattdessen verrichten sollte. Mhm. Unaufmerksamkeit schlechthin. Wie ist es mit Trägheit? Wie ist es mit Gleichgültigkeit? Ich will ja nicht meditieren, nun ja. Ach, ja, Geisteskontrolle. Es gibt zahlreiche Hindernisse, die es gibt. Und deswegen wird schon gesagt in der Meditationstechnik, dass Meditation durch verschiedene Stufen hindurch geht. Wir sollten nicht uns durch diese Hindernisse ablenken und entmutigen lassen. Die erste Stufe der Meditation heißt Smarana, wo der Geist noch manchmal abgelenkt wird. Wenn wir Gadadas Übung folgen, seid nicht entmutigt, wenn ihr auf dieser Stufe seid, wo der Geist manchmal abgelenkt seid. Wenn ihr weiter versucht zu meditieren, werdet ihr auf die Stufe von Dharana kommen, wo die eigentlich müsste hier als erstes stehen. Meine nächsten Eintragungen werden ein bisschen besser geschrieben sein. Dharana heißt so viel wie festhalten. Erfassen habe ich hier geschrieben, aber besser ist festhalten. Von Krishnas Form und Eigenschaften. Das wird im Gefäß des Geistes.